ist bei der WM-Vergabe alles mit richtigen Dingen zugegangen.
Dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kam.
Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberkommt.
Nach 3 Tagen zu Katar und dann ist das Interview beendet.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Willkommen, liebe Hörer, zur zweiten Folge von unserem Podcast Liebling Bossmann. Wir sind wieder am Start. Wir besprechen aktuelle juristische Themen, alles, was uns im Bereich Sport die letzte Zeit bewegt hat, was vielleicht, wo wir glauben, dass das euch auch interessiert. Wir sind wieder hier.
Christopher.
Fabian.
Und Holger.
Und ich bin Robert. Vorab auch nochmal vielen Dank an das Feedback, an die Hörer, die uns auch schon mit einigem Lob überschüttet haben. Wir sind offen auch für Anregungen und Fragen. Gerne auch Themenvorschläge mal platzieren über Twitter oder auf allen anderen Kanälen, dass wir dann auch ein Gespür kriegen, was interessiert euch, wo sind vielleicht noch Themen, die wir mal irgendwie aufnehmen sollten. Dann tun wir das gerne, wenn das reinpasst.
So ist es. Und das Lob führt aber gleichzeitig dazu, dass es hier schon nicht mehr ganz so lustig ist. Also das Bier fällt heute schon aus. Wir sind jetzt ehrgeiziger geworden.
Ja, das stimmt. Die Ambitionen sind gestiegen. Das ist jetzt professionell hier. Jetzt ist Spaß ist vorbei. Jetzt ist wirklich harter redaktioneller juristischer Alltag. Und wir sind heute auch gar nicht zu viert, sondern wir haben einen Gast bei uns, aber dazu später. Und in der zweiten Folge sprechen wir über was?
Anknüpfend an die Diskussion in der letzten Folge über den Umgang von Clubs und Spielern mit dem Thema Kurzarbeit und Gehaltskürzung, ist das bei den verschiedenen Vereinen alles richtig gelaufen und was kann man alles falsch machen, was wurde falsch gemacht, was wurde vielleicht auch richtig gemacht?
Dann haben wir das Thema Meinungsfreiheit auf dem Rasen. Ist der DFB richtig mit den Antirassismus-Aktionen von Sancho, Hakimi, Modest und Co. umgegangen? Und was bedeutet diese Verfahrensweise des DFB eigentlich für zukünftige solcher Fälle? Wie sind die künftig zu regeln und hat er sich da vielleicht etwas verrannt?
Und wir möchten zusätzlich eintauchen in den Alltag eines Bundesliga-Clubs und welche rechtlichen Fragen da in der Corona-Zeit aufgetreten sind. Und was wäre da geeigneter, als ein Justiziar eines Bundesligisten bei uns zu haben? Und deswegen freuen wir uns besonders, dass wir heute Herrn Dr. Henning Hoffmann von Werder Bremen bei uns, vom SV Werder Bremen bei uns begrüßen dürfen.
Ja, wir werden mit Henning natürlich über Werder Bremen sprechen, aber er wird uns die gesamte Folge begleiten und auch bei allen anderen Themen mitdiskutieren, die wir heute auf unserer Agenda haben.
Genau, und auch heute gibt's wieder unsere Rubrik wie Kai aus der Kiste, wo wir aktuelle Themen aufgreifen, einmal vielleicht manchmal auch nur Kurioses und euch dazu ein paar Vorgänge und Entwicklungen vorstellen wollen, um einem ein bisschen locker in die Folge zu starten.
Und noch kurz, weil wir hier auch genau sein wollen, zu den Einnahmen der Bundesliga, da habe ich das nochmal nachverfolgt, weil wir da auch nicht ganz genau waren. Insgesamt hatte die Bundesliga in der Saison 2018-2019 insgesamt 4 Milliarden Euro Erlös, also die Clubs. Und davon entfielen auf die mediale Verwertung, wozu natürlich die TV-Gelder gehören, lediglich, also früher war das, glaube ich, mehr, das wird uns vielleicht Henning auch gleich noch was sagen können, 37%, ja, die Erlöse aus dem Spieltag, dagegen 13%, aus Werbeeinnahmen 21%, Transfers, was natürlich der volatilste Wert ist, 17%, Merchandising 4% und sonstiges 8%. Das war der Schnitt aus allen Clubs zusammengenommen. Ja, vielen Dank dafür.
Gut, dann kommen wir zu unserem nächsten Programmpunkt, der ganz obligatorisch ist, nämlich der Programmpunkt Kai aus der Kiste. Und dort haben wir heute das Thema Insolvenz des 1. FC Kaiserslautern. Und da wird uns Holger ein bisschen Einzelheiten dazu erzählen, was eigentlich so ein Insolvenzverfahren bedeutet, nach sich zieht, für den Club jetzt auch vor allem für unmittelbare Bedeutung hat.
Genau so ist es. Also Kai aus der Kiste, Folge 2, Insolvenzantrag des 1. FC Kaiserslauterns. Und zwar hier nicht des Vereins, sondern der Spielbetriebsgesellschaft, der GmbH und Co. KG auf Aktien. Am letzten Montag, am 15. Juni 2020, hat die Spielbetriebsgesellschaft den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt. Die Spielbetriebsgesellschaft ist mit, laut eigenen Angaben, mit 20 Millionen Euro verschuldet. Die Finanzierungslücke beträgt aktuell wohl etwa 12 Millionen. Das heißt, eine Lizenz für die dritte Liga für die nächste Saison war auch da in Gefahr. Die wirtschaftliche Krise des 1. FC Kaiserslautern dauert schon fast jahrzehntelang mittlerweile. Und es gab seit Ende vergangenen Jahres Gespräche mit potenziellen Investoren über die Sanierung und ob sich Gläubiger möglicherweise auf Forderungsverzichte einlassen. Und das ging einher mit der Bestellung des Managements, neuen Managements Ende letzten Jahres. Ja, dann kam jetzt Corona dazwischen und die Beschlüsse von DFB und DFL, dass es im Zuge von Insolvenzen zukünftig keine Punktabzüge mehr geben wird, wie es die DFB-Spielordnung in § 6 eigentlich vorsieht. Und zwar kam in der Vergangenheit es oft vor, was heißt oft, also es gibt 4-5 Fälle, Vereine hatten den Insolvenzantrag gestellt und damit einherging ein Punktabzug von 9 Punkten. Und jetzt ist es so, dass Kaiserslautern das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung durchführen möchte. Problem dabei ist, dass alle Gläubiger oder zumindest die großen Gläubiger mitspielen müssen und dem Plan zustimmen müssen. Und dabei stellen sich jetzt einige Fragen.
Gut, moin moin nach Bremen. Uns zugeschaltet ist Henning Hoffmann. Vielen Dank, dass du da bist, Henning. Du bist unser erster Gast unserer noch jungen Podcast-Serie. Und ja, wir freuen uns ganz besonders, dass du da bist, insbesondere in den etwas turbulenten Zeiten für euch. Henning ist uns, wie gesagt, zugeschaltet. Wir können ihn sehen und er wirkt sehr gut gelaunt. Das freut uns. Kurz mal so Stimmungslage bei euch. Ihr habt am Wochenende jetzt tatatsächlich ein mega entscheidendes Spiel.
Das ist richtig,
genau. Wie ist so die Erwartungshaltung bei euch? Eigentlich ging ja die Kurve so bergauf und jetzt haben euch so ein bisschen andere Vereine, die, glaube ich, da einen Gang zurückgeschaltet haben, haben euch da so ein bisschen wehgetan.
Hallo nach Bremen nochmal. Ja, erstmal moin in die Runde, moin nach Berlin. Ich freue mich total, dabei zu sein. Schon eine gewisse Ehre, hier als quasi erster Gast aufschlagen zu können. Muss auch gestehen, tut auch mal gut, als SV Werder Bremen sagen zu können, dass man irgendwo Erster ist. Also vielen Dank für die Einladung. Ja, in der Tat, Fabian, du hast es gerade richtig skizziert. Die Stimmungslage bei uns ist angespannt. Anders kann ich es nicht formulieren. Wir hoffen natürlich auf das Beste. Ich muss auch gestehen, ich bin ein bisschen in der Hoffnung gewesen, hier um sportliche Themen herumzukommen, sondern mich rein auf die formaljuristischen Themen zu konzentrieren. Nein, Spaß beiseite. Wir nehmen die letzten zwei Spiele. Tatsächlich weiß ich ja nicht ganz genau, wann der Podcast ausgestrahlt wird, aber jedenfalls im Augenblick, Status quo, haben wir noch zwei Spiele vor der Brust. Das sind natürlich Endspiele für uns und ja, wir werden alles daran setzen, die Klasse zu halten und die gesunde Anspannung im Unternehmen ist spürbar, aber wir sind noch hoffnungsvoll.
Wir drücken die Daumen, Henning. Ja, wir drücken die alle die Daumen. Wir wollen es dann sagen wir mal, dabei belassen. Die Frage zum Sportlichen war nur eine Einleitungsfrage. Wir kommen dann jetzt zu ganz ernsten Themen.
Ja, man muss ja auch gestehen, als Berliner, sowohl Hertha als auch Union sind ja mittlerweile auch gerettet. Und du, Fabian, weiß ich, bist ja noch, hast eine ganz andere Affinität zu einer anderen Raute.
Genau, ja, wir müssen auch noch kämpfen, aber wir können es auch nicht mehr aus eigener Kraft schaffen.
HSV oder was? Der Kampf um die Champions League wäre mir tatsächlich lieber, wenn ich es mir auswählen könnte.
Ja, das kann ich verstehen, aber die Zeiten kommen ja vielleicht wieder. Ja. Henning, mal kurz zu dir und deinem Umfeld. Du betreust das Justizariat bei Werder Bremen gar nicht alleine, sondern noch mit einem Kollegen. Berichtige mich, wenn ich falsch liege und ihr möglicherweise sogar noch mehr seid. Ist das für einen Bundesliga-Club eigentlich eher eine große Rechtsabteilung oder gibt es überhaupt andere Clubs, die gar keine haben? Du bist ja da sicherlich im Bilde und ab und zu auch mit deinen Kollegen von anderen Clubs im Austausch. Wie ist das?
Ja, ganz genau. Also in der Tat, ich glaube, zwei Juristen sind schon ein gewisses Alleinstellungsmerkmal in der Liga oder vielleicht kein Alleinstellungsmerkmal, aber es haben die wenigsten. Ich glaube, die Kollegen von Wolfsburg haben noch zwei, RB Leipzig hat zwei, der FC Bayern München hat drei. Und ich glaube, auch die Kollegen in Stuttgart sind zu zweit. Aber in den meisten Bundesliga-Clubs ist mittlerweile eine Rechtsabteilung eingerichtet worden, meistens mit einem Justiziar. Ja, und dann gibt es tatsächlich noch Clubs, die derzeit keinen eigenen, ich sag mal, Hausjuristen haben. Dazu zählt meines Wissens der SC Freiburg, Paderborn und ich glaube, das ist dir, Holger, auch bekannt. Union Berlin zählt auch dazu. Also es gibt tatsächlich noch ein paar, die keinen hausinternen Juristen haben und vielfach versuchen, Rechtsberatung extern aufzufangen oder halt durch internen Sachverstand und Erfahrung, die man über die Jahre gesammelt hat.
Habt ihr eine WhatsApp-Gruppe unter den Justiziaren oder?
Ja, in der Tat. Also wir sind tatsächlich viel im Austausch. Ich glaube, wir sind allgemein mit allen Justiziaren, haben wir, das nennt sich der AK-Recht, das wird zentral von der DFL koordiniert, wo wir zusammenfinden, wo es einen Themenaustausch gibt. Das ist so circa alle 6 Monate passiert das. Und dann unter den Justiziaren ist tatsächlich ein reger Austausch. Also da hat man dann mit dem einen oder anderen sehr, sehr intensiven Kontakt, einen sehr freundschaftlichen Austausch. Ich habe eine sehr nette WhatsApp-Gruppe mit den Nordclubs, also noch mit St. Pauli, mit dem HSV, mit Holstein Kiel und auch mit anderen Justiziaren, insbesondere zum Beispiel von Borussia Mönchengladbach oder RB Leipzig oder auch VfL Wolfsburg. Da steht man schon in sehr intensiven Austausch und ja, trotz aller sportlichen Rivalitäten, insbesondere wenn es nach Hamburg geht, ist die Zusammenarbeit auf professioneller Ebene tatsächlich sehr angenehm und konstruktiv und man versucht sich vielfach gegenseitig weiterzuhelfen. Und natürlich bleibt es auch nicht aus in den WhatsApp-Gruppen, dass man dann das Spielgeschehen das eine oder andere Mal kommentiert.
Da sind die Zweitliga-Clubs auch dabei, ja? Also die haben auch die Möglichkeit, da mitzuwirken an den AG-Recht.
Also das ist ja zentral von der DFL koordiniert und da ist die zweite Liga selbstverständlich dabei.
Da ihr jetzt ja zu zweit seid bei euch, macht ihr beide alles oder habt ihr Schwerpunkte ausgebildet und teilt euch das ganz klassisch auf oder wie ist so dein Alltag oder euer Alltag?
Ja, also ich arbeite da recht eng mit meinem Kollegen Tarek Brauer zusammen, der in seiner Funktion noch Direktor Recht und Personal ist und mittlerweile auch Mitglied der Geschäftsleitung. Und die Arbeit funktioniert im Endeffekt so, dass wir kein festes Organigramm haben. Ich glaube, so eine statische Herangehensweise würde sich auch verbieten, weil unsere Arbeitsweise ist schon von einer sehr großen Bandbreite an Aufgabenstellungen geprägt. Deswegen versuchen wir auf Anfragen aus dem Unternehmen auf Aufgaben möglichst flexibel zu reagieren. Und da hat sich mittlerweile eigentlich ein sehr gut funktionierendes System eingespielt, wo wir uns so gegenseitig die Bälle gegenseitig zuspielen, um die Metapher nicht überzustrapazieren. Und mittlerweile hat sich so ein recht gutes System eingebildet. Wir sagen immer so ein bisschen, wir sind der Sparring-Partner von dem anderen. Also man geht mal dann ins Büro des anderen, hat juristische Gedanken, spult die dann einmal runter, stellt die da quasi auf den Prüfstand und da ist dann ein sehr, sehr reger Austausch. Und klar, in manchen Themengebieten hat sich mittlerweile ein recht fester Workflow dann im Unternehmen auch etabliert.
Seit wann bist du dabei?
Seit 01.01.2019, also knapp 1,5 Jahre. Und die erste volle Saison, die ich bei Werder mache, ist jetzt auch die bisher historisch schlechteste. Ich hoffe, dass das kein Omen für meine Tätigkeit hier ist.
Du gehst aber sehr offen damit um, finde ich gut.
Ja, ich würd gleich mal zu einem aus Sicht des Fans, aber auch aus anwaltlicher Sicht und im Sportrecht tätigen, höchst interessanten Thema springen, das Thema Transfer, Spielertransfers. Da hat man ja nur so als als nicht Clubverantwortlicher oder jetzt nicht als unmittelbar in einer Spielerberatergesellschaft nur rudimentär Einblick. Das würde uns mal interessieren, wie sind da so die Abläufe, wie sind die Automatismen, also ein paar Stichworte genannt, Verwendung vom DFL-Mustervertrag, gibt's wie stark wird individuell abgewichen, bildet der tatsächlich so, was man hört, in den meisten Fällen tatsächlich die Vertragsgrundlage, und macht ihr das, die Transfers überwiegend selbst, ihr beide im Justiziariat, oder gibt's tatsächlich externe Unterstützung, vielleicht auch von Kanzleien? Und wie sieht das auf Spielerseite aus? Also Thema Berater, inwiefern, wo man sich mal häufiger fragt, gerade der Professionalisierung, inwiefern sind Anwälte da auf Spielerseite eingebunden? Oder glaubt der Berater, auch vielleicht ohne anwaltlichen Hintergrund, das selbst alles machen zu können? Vielleicht kannst du da kurz mal so ein paar Einblicke geben, wie sich das so verhält.
Ja, sehr gerne. Also gehen wir das einfach so chronologisch ab. Also in der Tat, wir arbeiten mit dem DFL-Mustervertrag, den uns die DFL dankenswerterweise zur Verfügung steht. Der hat mittlerweile einen Umfang von fast 40 Seiten, inklusive Datenschutzannex und ärztlicher Schweigepflichterklärung und so weiter und so fort. Die DFL gebietet auch in ihren entsprechenden Statuten, dass gewisse Kernelemente dieses Vertrages auch übernommen werden. Das ist auch sinnvoll, insbesondere wenn es um die Zentralvermarktung von Spieler geht, um die Spielerpersönlichkeiten, damit man das vielleicht auch an EA Sports vernünftig vermarkten kann. Das macht schon Sinn, dass wir da alle dann einheitliche Klauseln haben, was das angeht, wo ein großes Maß an Individualisierung tatsächlich stattfindet, ist im Bereich Vergütung. Also auf welcher Grundlage werden die Spieler vergütet, in welchem Umfang? Welche Boni-Klauseln gibt es? Ist natürlich viel, viel Verhandlungspotenzial, und da weichen wir sicherlich auch von den Kernvorgaben der DFL ab und haben auch in den vergangenen Jahren da die Erfahrung dann gesammelt, dass wir gewisse Modi gefunden haben, die gerade Werder Bremen spezifisch sind, die wir dann da entsprechend einfließen lassen.
Vertragslaufzeit, Henning, gibt es da eine Regel oder ist es individuell? Ganz verschieden.
Nein, also du meinst mit der Vertragslaufzeit, auf welches Datum die laufen?
Naja, wie Bremen das handhabt, was sozusagen die optimale Vertragsdauer für einen jungen Spieler ist.
Also 4 Jahre oder 5 Jahre oder 3 oder was?
2 oder 3 Jahre.
Das ist tatsächlich komplett individuell. Also es wird von Case zu Case wird man das beurteilen. Das liegt auch dann primär bei der sportlichen Leistung zu gucken, hat ein Spieler ein gutes Potenzial, sich zu entwickeln. Dann hängt es natürlich davon ab, möchte ein Spieler sich so lange an einen Verein committen, sagt er selber, in 3 Jahren bin ich Vollblutprofi, 40 Millionen Euro wert und kann nach England wechseln und möchte dann nicht an einen entsprechenden langwierigen Arbeitsvertrag gebunden sein. Ich glaube, das sind alles Faktoren, die damit reinspielen. Also da kommt von unserer juristischen Seite jetzt nicht die Vorgabe, versucht immer 5 Jahre reinzuschreiben.
Ja, wir hatten ja uns in der letzten Folge unterhalten über dieses Problem Vertragsende, 30. Juni. Sieht ja so aus, als ob die Bundesliga das jetzt schafft vor dem 30. Juni, sodass es nur noch ganz wenige Fälle gibt, in denen es dann tatsächlich ein rechtliches Problem ist.
In der Relegation zum Beispiel.
In der Relegation zum Beispiel, so ist es. Der DFL-Mustervertrag sieht ausschließlich die Zeitkomponente vor, ne?
Ja, korrekt, genau. Also ich habe auch eure Diskussion in dem letzten Podcast interessiert verfolgt. Das Thema ist ja sehr durch die Medien gegangen. Wie geht man mit Spielerverträgen um? Kann man ergänzende Vertragsauslegungen vornehmen? Ich will mich da gar nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen oder aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich kann, glaube ich, mit guter Gewissheit sagen, es gibt bei allen Spielern eine feste zeitliche Begrenzung, und meines Erachtens wird sich kein Club auf die Unsicherheit einlassen, da einfach mittels vertraglicher oder genau mit einseitiger Vertragsauslegung zu dem Ergebnis zu kommen, dass der Vertrag länger gilt. Da werden durch die Bank weg wahrscheinlich Ergänzungsvereinbarungen getroffen werden.
Das ist ja schon ganz interessant jetzt, also im Fall Timo Werner. Gibt es einen Spieler, der jetzt zu Chelsea wechselt, Ende der Saison und eigentlich noch Champions League spielen müsste oder könnte für RB Leipzig, denn er hat ja noch ein Jahr Vertrag, die haben ihn jetzt also vor Vertragsende schon verkauft. Aber offensichtlich gibt es ein Agreement zwischen Chelsea und Leipzig, ihn nach dem 30.06. gleich direkt über den Kanal zu bringen. Und dann spielt er eben keine Champions League mehr, was ja sportlich gesehen durchaus fragwürdig ist, also aus Leipziger Sicht. Wir können ja jetzt nur spekulieren. Ich vermute mal, dass da dann irgendwo in den Transferverhandlungen da noch ein bisschen was draufgelegt wurde, damit dieses Agreement getroffen werden kann. Aber das sind ja schon interessante Konstellationen. Noch krasser die Fälle, in denen bei Spielern der Vertrag zum 30.06. endet und im Juli ist noch die Relegation. Denkbar sogar, ich glaube, mit einem Bekannten hatte ich vorgestern diskutiert, Tommy ist, glaube ich, ein Spieler momentan bei Düsseldorf und ist, glaube ich, ausgeliehen vom VfB Stuttgart. Wäre eine sehr interessante Konstellation, wenn Düsseldorf und Stuttgart in der Relegation gegeneinander spielen.
Ja, das ist tatsächlich so. Zu den Transferdetails bei Timo Werner kann ich auch tatsächlich nur bedingt was sagen. Da habe ich keine Einblicke rein.
Ja.
Genau, aber die Konstellation, die du gerade angesprochen hast, Fabian, die ist bei uns ja nicht ähnlich. Beim Hamburger Sportverein spielt Martin Harnik, ist ein Leihspieler von uns. Und die Leihe endet eigentlich auch zum 30.06. Und man könnte auch in der Relegation gegeneinander antreten.
In der Tat, ja.
Also das sind tatsächlich spannende juristische Fragestellungen, wo man dann abwägen muss zwischen genau einer juristischen Integrität, Integrität des Wettbewerbs und auch, ich sag mal, sportlicher Fairness und ja.
Aber das heißt, du gehst auch davon aus, dass man in allen Fällen einfach entweder ein Gentleman's Agreement oder tatsächlich Vereinbarungen trifft oder getroffen hat und darüber im Ergebnis auch kein Streit entbrennen wird?
Also ich glaube, alle Clubs, die seriös arbeiten, und da kann ich tatsächlich auch nur spekulieren, aber alle Clubs, die, ich sag mal, eine vernünftige Rechtssicherheit schaffen wollen, werden Ergänzungsvereinbarungen geschlossen haben mit ihren Spielern oder auch mit Clubs, an denen sie Spieler abgegeben haben oder mit Clubs, von denen sie Spieler geliehen haben.
Und kann man dann sagen, dass die Spieler immer auch anwaltlich vertreten sind oder haben da die Spieler so viel Vertrauen in ihren Arbeitgeber, dass es in der Regel reibungslos verläuft?
Oder ist noch ein Berater dabei?
Genau, also ich kann nur für Werder Bremen sagen, ich glaube, die Zusammenarbeit mit den Spielern respektive mit den Beratern ist meistens oder in erster Linie sehr kooperativ, wenig konfrontativ. Man streitet vielleicht in der Sache, wenn es um eine Vertragsverlängerung geht. Aber dass wir juristische Auseinandersetzungen vor uns herschieben müssen mit Spielern, ist dankenswerterweise nicht so. Und die allermeisten Berater sind in der Tat keine Juristen. Es gibt aber welche, die dann quasi im Backend dann noch quasi zuarbeiten, die da konsultieren, die da mitwirken, vielleicht nochmal über einen Spielervertrag drüber schauen. Ich glaube, da sind die Wege teilweise recht kurz zwischen den Anwaltskanzleien und den Berateragenturen. Und da holt man sich sicherlich das eine oder andere Mal juristischen Input, sofern dieser notwendig ist.
Mhm. Okay.
Was hältst du von diesen Klauseln, die einen Spieler verbieten, gegen den ausleihenden Verein anzutreten?
Das ist das ist eine gute Frage, Holger. Ich glaube, dazu habe ich eine persönliche und eine professionelle Meinung. Ich glaube, wir sind alles Juristen. Man kann vieles juristisch vernünftig regeln. Man kann entsprechende Vereinbarungen treffen, wo sowas abgebildet ist. Meines Erachtens ist es aber für die Integrität des sportlichen Wettbewerbs sicherlich nicht förderlich, wenn man derartige Klauseln flächendeckend zum Einsatz bringt.
Ja, genau. Agree.
Vielleicht mal noch zum Thema Corona. Ist es ja nach wie vor noch aktuell. Als das so losging im Februar, März und dann auch irgendwann das Thema Saisonfortsetzung, Geisterspiele diskutiert wurde oder angedacht wurde, da war es ja nun für euch auch so sportlich auch nicht ideal. Also ihr wart da schon in der unteren Zone. Das heißt, für euch hatte die Frage, ob die Saison fortgesetzt wird oder ob sie nicht fortgesetzt wird und was dann eigentlich was dann eigentlich passiert, schon eine größere Bedeutung als vielleicht ein Verein, der irgendwie auf Platz 8 oder 9 steht. Habt ihr euch da schon bei Zeiten in Stellung gebracht und da in internen Runden oder Papieren oder Strategiegesprächen auf diese Szenarien vorbereitet und euch überlegt, was ihr gegebenenfalls dann juristisch unternehmt, wenn der Fall X eintritt, der für Werder Bremen besonders ungünstig ist?
Okay, wir müssen mal zum nächsten Thema kommen. Fans und Sponsoren in der Corona-Zeit.
Zunächst mal zu Umgang mit Sponsoren, Henning. Wie war das denn bei euch? Ging das alles auch in einem solidarischen Miteinander vonstatten? Also gerade jetzt, wenn es um Sponsoren wie Sportwettanbieter geht, die selbst natürlich einen Blackout dann haben, wenn es keine Sportveranstaltung gibt. Kannst du da ein bisschen berichten, wie die Verhandlungen mit euren Sponsoren waren? Konnte man die Leistung trennen? Wurde verzichtet auf Sponsoring-Fees und so weiter und so weiter?
Ja, also ich würde es gar nicht nur am Sportwettenanbieter festmachen. Ich glaube, viele unserer Partner hatten sehr vehement mit der gegenwärtigen Krise zu kämpfen und denen ist auch ihr Geschäftsmodell oder ihr Geschäftsgebaren weggebrochen dann über die Corona-Zeit. Was wir getan haben, und ich glaube, das war eine großartige Arbeit unseres Vertriebsteams, man hat proaktiv zu allen Partnern, vom Hauptsponsor bis zum Business-Seat-Inhaber versucht, Kontakt aufzunehmen. Man hat die abtelefoniert und hat dann in der Tat versucht, nach Lösungen zu suchen. Es ist dann auch so gelaufen, dass wir vielfach Kompensationsmöglichkeiten vereinbart haben. Da war natürlich eine sehr individuelle Herangehensweise vonnöten. Die Bedürfnisse vom, ich sag mal, lokalen Möbelhaus ist ein bisschen anders als die vom irgendwie global agierenden Sportwettenanbieter. Also da haben wir dann tatsächlich versucht, individuelle Lösungen zu finden. Gemeinhin muss man aber sagen, dass das häufig oder in den allermeisten Fällen konsensual und konstruktiv gelaufen ist und auch die Partner Verständnis für die Situation haben, in der wir uns befinden. Und ich glaube, vielfach dann auch versucht wurde, durch kreative Vermarktungsmöglichkeiten da das aufzufangen, was vielleicht jetzt nicht mehr in der Form realisiert werden kann oder konnte.
Und das, wenn man da eine Lösung gefunden hatte, wurde das dann als Nachtragsvereinbarung in den Sponsorenverträgen umgesetzt? Oder war das auch mehr so ein Gentleman Agreement, wo man sagt, gut, wir haben uns jetzt geeinigt, müssen wir gar nicht jetzt feingranular juristisch festhalten. Wie kann man sich das praktisch vorstellen?
In vielen Fällen haben wir Nachtragsvereinbarungen geschlossen. Ich glaube, ich lag da ein bisschen penetrant dann auch unserem Vertrieb in den Ohren und habe auf das Schriftformerfordernis in unseren Verträgen hingewiesen und habe dann eine entsprechende Mustervereinbarung aufgesetzt, an der sie sich dann irgendwie orientieren konnten. Und das hat man dann auch in den allermeisten Fällen fixiert und kodifiziert. Und ich glaube, das hatte auch eine ganz gute Protokollierungsfunktion, dass man sagt, so Mensch, in der Saison 2019, 2020 wird vielleicht dieser Promotion-Stand vor dem Stadion nicht mehr gemacht, aber dafür werden wir in der Saison 2021 eine schöne Aktion miteinander machen und ein kreatives YouTube-Format oder wie auch immer dann realisieren.
Also eigentlich auch so eine Art Stundung von Sponsorenleistung.
Im Endeffekt ja. Und dann haben wir auch natürlich, weil viele spieltagsbezogene Rechte nicht aktiviert werden können, also Promotion-Aktionen habe ich schon gesagt oder ich sag mal die ganzen Aktionen im VIP-Bereich, ne, also das, was dann über die VIP-Screens läuft oder vielfach auch Werbebanden, die außerhalb des TV-relevanten Bereichs liegen, die dann nur für Stadionpublikum sind, die musste man dann irgendwie auffangen. Und da haben wir dann auch jetzt versucht, noch mit unserem Partner Infront eine zweite LED-Bandenreihe zu integrieren, auf der dann noch Werbung einzuspielen und da das dann irgendwie leistungsadäquat dann auch aufzufangen.
Leistungsadäquat ist, glaube ich, ein schöner Begriff in dem Zusammenhang.
David, hast du uns eine Frage vorweggenommen?
Genau, aber es passt gut. Insofern gehen wir gleich zur nächsten Frage weiter.
Ja, die Fans spielen natürlich auch eine große Rolle. Muss man näher ans Mikrofon hier ran. Die Fans spielen natürlich auch eine große Rolle. Auch da gab es ja die Problematik,
muss man, können die, geben die jetzt alle die Tickets zurück? Wie geht ihr damit um? Oder gibt es da Alternativangebote für? Dann kam diese Gutscheinlösung, die ja erstmal gar nicht schlecht für Eventanbieter wie euch ist, insbesondere weil sie euch erstmal Liquidität verschafft, wenn auch kurzfristig, weil irgendwann müssen die Tickets ja dann wieder eingelöst werden oder die Gutscheine wieder eingelöst werden. Wie habt ihr diese Situation umgesetzt, insbesondere wenn man sich vergegenwärtigt, dass ein Bundesliga-Club wie Schalke da einen riesen Shitstorm geerntet hat, mit diesem,
zu Recht.
Mit diesem Fragebogen, mit diesem Härtefall-Fragebogen. Als Jurist dachte ich da immer gleich irgendwie an PKH-Antrag, Prozesskostenhilfe. sprich, die Fans hatten den Eindruck, sie müssen sich jetzt finanziell nackig machen, und also auch nicht ganz so unrecht wahrscheinlich, und jetzt formularmäßig darum bitten, von dieser Gutscheinlösung befreit zu werden. Wie habt ihr das gesehen? Oder nicht, also nicht nur, wie habt ihr das gesehen, sondern wie habt ihr es umgesetzt?
Ich teile das mal auf in erstens sozusagen, wie wir damit umgegangen sind und zweitens, wie ich dann die Gutscheinlösung sehe oder wie ich auch den Umgang von Schalke 04 bewerten würde. Wir haben versucht, bei Werder wirklich sehr öffentlich darzustellen, in was für einer existenziellen Gefahr wir uns als Club finanziell befinden. Unser Geschäftsführer Klaus Föbri hatte das auch öffentlich dargestellt, dass uns allein aufgrund der Rückerstattung von Tages- und Dauerkarten und Businesskunden ein Fehlbetrag zwischen 7 und 8 Millionen Euro entstehen wird. Und mit dieser Transparenz sind wir dann auf unsere Fans zugegangen, haben ihnen die wirtschaftliche Ernsthaftigkeit erklärt und haben für die Möglichkeit eines Verzichts auf eine Rückerstattung geworben, aber immer versucht mit einem großen Maß an Fingerspitzengefühl, denn für viele Menschen ist es sicherlich nicht gänzlich nachvollziehbar, warum ein Fußballclub jemanden zu einem Verzicht auffordert, wenngleich man selber vielleicht in Kurzarbeit geschickt wurde, wenn man gleich seinen eigenen Betrieb irgendwie zumachen musste. Und hier mussten wir wirklich sehr sensibel mit der Sache umgehen. Und da waren wir dann schon sehr angetan und sehr begeistert davon, wie viele Fans uns den Rücken stärken wollten oder freiwillig auf eine Rückerstattung verzichtet haben. Und in vielen Belangen werden wir auch versuchen, das in irgendeiner Weise zu kompensieren und den Kunden und den Fans da irgendwas zurückzugeben. Und zur Gutscheinlösung, natürlich ist es etwas, als die entsprechenden Gesetzesvorlagen kursierten, haben wir das auch juristisch aufgearbeitet und geprüft. Haben aber bei uns dann dafür entschieden, dass es für uns nicht der richtige Weg ist, ich sag mal, unsere Liquidität auf dem Rücken der Fans zu retten. Das Vorgehen von Schalke 04, ich finde, wenn man das juristisch bewertet, dann haben sie sich meines Erachtens zu 100% daran gehalten, was die gesetzliche Vorgabe in dem entsprechenden Gutscheingesetz ist. Das war für mich erstmal nachvollziehbar und in Ordnung, dass man einfach dann die Möglichkeit hat, anstatt einer Rückerstattung hat man dann einen Gutschein gekriegt. Sollte man den nicht bis zum 31.12.2021 einlösen, dann bekommt man eine Rückerstattung in Geld. Genau das hat der Gesetzgeber vorgesehen. Und der Gesetzgeber hat auch vorgesehen, dass, wenn es eine unbillige Härte darstellt, einen Gutschein zu bekommen, beispielsweise, ich glaube, die Gesetzesbegründung sprach da, wenn man fehlende finanzielle Mittel hat oder, ich weiß nicht, wenn man aus St. Petersburg angereist ist, um dann ein Spiel in Gelsenkirchen zu sehen, dass es dann nicht zumutbar ist, das nochmal zu machen und da seinen Gutschein einzulösen und dass man dann eine entsprechende Rückerstattung in Geld auch verlangen kann. Nach meiner Interpretation, also ich habe auch tatsächlich nur auf Twitter dieses entsprechende Formular gesehen, hat man versucht, diese Ausnahmetatbestände mit diesem Formular abzudecken. Ob das kommunikativ vernünftig gelungen ist, ich glaube, das müssen andere bewerten. Aber ich sag mal, formaljuristisch war das sicher nicht zu beanstanden, aber man hätte es definitiv anders lösen können. Ich glaube, das spielt dann auch immer ein bisschen rein, wie gerade die sportliche Situation ist. Ich sag mal, wie angekratzt ist die Fanseele in dem Augenblick schon? Und ich glaube, in dem Fall war es vielleicht nicht das beste Mittel. Aber man hat da am Ende wohl viel Kredit bei den Fans verspielt. Aber ich glaube, genau das zeigt vielleicht auch die besondere Arbeit, die man als Jurist in einem Club leisten muss. Nämlich ist eine gewisse Gratwanderung zu, eine Fragestellung rechtssicher zu analysieren und zu beantworten auf der einen Seite, aber dann auch zu bedenken, was ist die Außenwirkung? Wie kommuniziere ich dieses juristische Ergebnis vernünftig, dass es auch für die Leute nachvollziehbar ist? Und diese beiden Strömungen gilt es dann irgendwie in Einklang zu bringen. Mhm.
Ja, ich glaube, in keinem anderen Bereich gibt es, im Wirtschaftsbereich gibt es so viel Leidenschaft und so viel, was hochkochen kann, das birgt alles Sprengkraft. Das ist bestimmt so, ja. Ja, rechtlich ja, in definitiv. Ordnung, aber schlechtes Timing, schlechte Sprache.
Man braucht entweder Juristen, die gut kommunizieren, oder eine gute Zusammenarbeit von Juristen und Kommunikationswissenschaftlern für sowas, damit das gut gehandhabt wird.
Mhm. Vielleicht hat es die da auch nicht gegeben. Also es gab ja dann auch unmittelbar danach personelle Konsequenzen auf Schalke, wobei also ich jedenfalls nicht weiß, nur aus der Presse irgendwie Gerüchte vernommen hatte, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt. Das ist natürlich denkbar, dass da der Abstimmungsprozess nicht sonderlich gut gelöst wurde intern.
Ja, definitiv. Also über die Entlassungsgründe von Peter Peters, da will ich wirklich nicht mutmaßen. Ich sag mal, das ist ein anerkannter Experte und auch in vielen anderen Gremien vertreten. Ist natürlich dann eine Expertise, die fehlt. Aber ich glaube, Christopher, du hast es ganz schön gesagt, man muss vernünftig kommunizieren. Das kennt ihr als Anwälte genauso. Man muss seinem Mandanten erklären, warum man gewisse Schritte macht. Und hier ist es dann irgendwie eine andere Form von Mandanten, dem man seine juristische Bewertung irgendwie vernünftig nahebringen muss und sich auch überlegen soll, welche Implikationen das vielleicht über eine juristische Auseinandersetzung hinaus hat.
Gut. Themenwechsel.
Umgang mit Interviewanfragen ist es überschrieben. Ich würde es ein bisschen breiter aufstellen. Wir haben letzte Woche relativ ausführlich über das Kalou-Video gesprochen, was sicherlich aus Sicht von Hertha auch ein Super-GAU war. Da kam so ein bisschen die Frage auf, das ist jetzt kein gänzlich neues Phänomen, junge Spieler, aber auch erfahrene Spieler, Umgang mit Social Media, die Sorge der Clubs, dass da vielleicht über soziale Kanäle was Informationen gestreut werden, Insights verbreitet werden, die man so als Club nicht unbedingt in der Öffentlichkeit haben will. Da ist so die Frage, habt ihr eine Regelung, habt ihr Social Media Guidelines, die ihr arbeitsvertraglich vielleicht auch eingebunden habt? Gibt es Schulungen oder gibt es Vorgaben an junge Spieler, wie man da verantwortungsvoll mit seinen eigenen sozialen Kanälen umgeht?
Genau, also wir haben das arbeitsvertraglich festgehalten, dass der Umgang mit Social Media, insbesondere was die Veröffentlichung zu interner, zu Spiel- und Trainingsbetrieb angeht, sorgsam gehandhabt werden sollte. Aber ich glaube, da unterscheidet sich auch unsere Angrenzweise vielleicht nicht von, ich sag mal, einem normalen Arbeitnehmer. Ich glaube, wenn ein Mitarbeiter von Apple vorab das neue iPhone über Instagram leakt, dann hätte der auch arbeitsrechtliche Konsequenzen zu fürchten. Nur, dass es dann vielleicht mehr als Nebenpflicht aus dem Arbeitsvertrag herzuleiten ist. Und vielleicht der Unterschied, dass unsere Arbeitnehmer noch eine größere Reichweite auf den entsprechenden Portalen haben. Aber ja, prinzipiell ist es im Arbeitsvertrag so festgehalten und man versucht da vernünftig auf die Spieler einzuwirken, dass sie sich bewusst sind, welche Implikationen es auch haben kann, wenn man interner nach draußen gibt. Aber nochmal, also unsere Spieler sind prinzipiell frei darin, sich zu äußern. Wir erteilen jetzt keinen Maulkorb oder irgend sowas.
Hattet ihr da vor dem Hintergrund der sensiblen Thematik Geisterspiele, Corona, DFL irgendwie noch Sprachregelungen an die Spieler vorgegeben, dass man sagt, also ihr sollt euch nicht äußern oder wir machen das zentral über den Club, weil wir da einfach auch im Interesse der DFL mit einer einheitlichen Stimme sprechen wollen? Oder hat man auch da vertraut, dass die Spieler da eigenverantwortlich das besonnen sich dazu äußern, weil es auch Medienprofis mittlerweile sind?
Ich glaube, das ist eine gute Frage. Wir haben wie wahrscheinlich jeder Club eine entsprechende Kommunikationsabteilung und das gilt irgendwie Corona-unabhängig, dass die Medienanfragen bündelt. Das ist insbesondere nach Spielen so. Da versucht man, sich gemeinsam abzustimmen, eine einheitliche Message zu kriegen, dass da alle Akteure dann irgendwie, ich sag mal, im Endeffekt im gleichen Kanon sprechen. Und das macht für mich jetzt auch erstmal Sinn. Man kennt das wahrscheinlich. Man ist emotional geladen. Also selbst wenn wir hier bei uns Tischtennis auf der Geschäftsstelle spielen, dann und die Partie nicht so läuft, wie man wie man möchte, dann ist man geladen. Und ich glaube, da wäre ich auch nicht dazu in der Lage, 3 gerade Sätze rauszubringen. Und deswegen stehen da dann unsere Kommunikationsabteilung beratend zur Seite, versucht das zu bündeln. Und ja, die Spieler sind prinzipiell frei da drin, auch das zu sagen, was sie fühlen, was sie denken. Aber natürlich bei konkreten Anfragen zum Spiel, zum Trainingsbetrieb, da stehen dann die Kollegen assistieren zur Seite.
Das nächste Mal kommst du zu uns nach Berlin, ja? Spielen wir Tischtennis, Rundlauf.
Sehr gerne, aber nur wie es auf dem Schulhof war, mit Hand und Federmappe.
Mit Buch.
Ja, mit genau. Mit Buch.
Der Könner macht's mit dem Füller.
Und der Verlierer dann muss ein Statement abgeben, ja?
Ja, genau.
Noch eine kurze Nachfrage. Du hattest gesagt, so ein bisschen euch verglichen mit den normalen Arbeitgeber und dann auch angedeutet, dass die Sanktionsmechanismen im Zweifel andere wäre. Also ihr sanktioniert Verstöße gegen Social Media Guidelines und ähnliches eher wahrscheinlich mit einer Vertragsstrafe und nicht mit einer Abmahnung oder schon gar nicht mit einer Kündigung. Sehe ich das richtig?
Also im Musterarbeitsvertrag sind Vertragsstrafen festgehalten für schwerwiegende Pflichtverstöße. Ich kann mich aber jetzt nicht daran erinnern, in jüngster Zeit, dass ein Pflichtverstoß in der Art und Weise dann auch geahndet wurde. Also da versucht man dann eher konstruktiv auf die Spieler einzuwirken.
Die Zeiten von Arnautovic sind ja vorbei.
Die Zeiten von Arnautovic sind in der Tat vorbei, ja.
Gibt's, um ein bisschen noch einen positiven Spin zum Thema Social Media, gibt's, du hattest vorhin gesagt, ihr habt einfach auch mit dem Zielrechteverhältnis EA Sports Sponsoren über die DFL vielleicht auch die Persönlichkeitsrechte der Spieler da gewissen Zugriff zu kriegen. Gibt's da noch stärkere Ambitionen? Weil es ist ja kein unbekanntes Phänomen, dass quasi die Reichweite der Spieler teilweise, je prominenter sie sind, größer ausfällt als die des Vereins. Das ist natürlich so aus Vereinssicht auch gewisse Begehrlichkeiten geweckt werden, dass man vielleicht auch mal ein bisschen die Kanäle der Spieler bespielt mit Sponsorenthemen oder das ist ja immer so ein Thema Fotorechte, was bei bekannten Spielern immer mehr stärker in den Fokus rückt. Gibt es da über den DFL-Mustervertrag, der sich da relativ pauschal zu verhält, gibt es da noch konkretere Ambitionen auf Clubseite?
Also du hast natürlich vollkommen recht, dass in der heutigen Zeit, ich sag mal, die Social-Media-Reichweite eines Spielers definitiv eine Rolle spielt, sei es für die Vermarktung, sei es für die Clubpräsenz, sei es um eigene Followerzahlen zu generieren. Da will ich mich jetzt nicht zu sehr auf fremde Gefilde begeben. Ich verstehe davon, ich sag mal, nur die juristische Komponente zum Teil. Nein, aber es ist in der Tat wichtig, sich auf diesen Kanälen dann irgendwie auch zu bewegen. Und die konkrete Ausgestaltung mit den Spielern in den Arbeitsverträgen sieht es so vor, dass man zwischen einer, ich sag mal, Kollektivvermarktung unterscheidet und einer Eigenvermarktung. Und der Spieler ist prinzipiell frei da drin, auf seinen eigenen Social-Media-Kanälen das zu tun, was er nach eigenem Gutdünken für richtig hält. Und wir versuchen gerade nicht, Messages oder Sponsoren von Werder Bremen über fremde Profile zu pushen. Wir versuchen das einheitlich auf unseren Kanälen zu realisieren. Mhm.
Das ist vielleicht eine gute Überleitung zu unserem nächsten Thema. Stichwort mündiger Spieler. Ich glaube, Oliver Kahn hat das kürzlich als erster, diese Formulierung als erster in den Mund genommen und dann gab es mehrere andere, die da in den Chor eingestiegen sind, Fritz Keller. Man wünscht sich jetzt einen mündigen Spieler, also einer, der auch mal den Mund aufmacht und sagt, was ihm nicht gefällt, so wie Mario Basler früher, so wie Lothar Matthäus. Heutzutage geht es in eine etwas andere Richtung. Es geht nämlich jetzt viel mehr als früher um politische, ich will nicht sagen Botschaften, aber politische Äußerungen oder Aktionen von Spielern während des Spiels. Warum während des Spiels, kann man sich ja vorstellen, weil da natürlich ein extrem großes Auditorium gegeben ist mit den Zuschauern, die das sehen. Das ist möglicherweise ein bisschen anders, als wenn man das außerhalb des Spiels macht. Der DFB hat nun ein striktes Reglement, um solche Formen der politischer Botschaften oder persönlicher Botschaften zu sanktionieren, weil er das nicht möchte.
aus Gründen, die durchaus auch naheliegend sind, nämlich weil es eine Konzentration auf das Spiel geben soll und das möglicherweise ablenkend sein kann, vielleicht auch Einflüsse hat auf das Umfeld des Spiels, auf die Zuschauer, auf gegnerische Spieler, Provokationen und so weiter. Es gibt also im Regelwerk des DFB einen Passus, der jedenfalls zumindest Spielern untersagt, auf ihrer Sportausrüstung politische Botschaften drauf zu haben und die dann zu verbreiten. So, jetzt hat es vor, ich glaube, 3 Wochen ist es inzwischen her, nach diesem entsetzlichen Vorfall in Minneapolis, hat es in der Bundesliga mehrere Spieler gegeben, die solche Aktionen gemacht haben. Sancho, Hakimi, Modest hatten dann jeweils Aufschriften auf ihren Trikots oder dem, was unter den Trikots ist. Thuram hat es mit einer Geste gemacht, die ziemlich eindeutig war. Und daraufhin hat der DFB dann natürlich in sein Regelwerk geschaut und den Kontrollausschuss, das ist quasi die Staatsanwaltschaft des DFB, der Kontrollausschuss war dann in der Position, dass er sich die Frage stellen musste, ob er da jetzt Ermittlungen aufnimmt und wenn ja, ob das Verhalten dann auch entsprechend sanktioniert wird. Am Ende hat sich der Kontrollausschuss überhaupt dagegen entschieden, Ermittlungen erst aufzunehmen. Mit anderen Worten, alle Spieler sind straffrei ausgegangen. Jetzt gibt's aber in dem DFB-Regelwerk eine ziemlich klare Regel, die genau das unterbindet, was die Spieler gemacht haben. Es gibt da nämlich einen Passus, der sagt, der verbietet politische Botschaften auf der Ausrüstung. Und dann gibt's in dem Regelwerk einen sogenannten Auslegungsteil, in dem das, was im Regelwerk steht, dann irgendwie nochmal erörtert wird. Das, wo wir Juristen sagen würden, das ist so eine Kommentierung. Und da heißt es, bei der Frage, was sind eigentlich politische Botschaften, da gibt es quasi da gibt es so Regelbeispiele und es sind unter anderem Slogans, Botschaften oder Bilder mit Bezug auf verstorbene Personen. So, und da nun George Floyd derjenige war, auf den das Bezug genommen hat, hat man einen sehr, sehr klaren Regelverstoß, den man nun nicht sanktioniert hat. Zum einen hat es erstmal viel Sympathie gegeben für diese Entscheidung. Kann man auch nachvollziehen. Zum anderen aber hat der DFB sich jetzt in eine Lage gebracht, in der er sich möglicherweise später mal erklären muss. Er hat also vor dem Hintergrund, dass er selber Antirassismus-Kampagnen fährt und auch in seiner Satzung entsprechend Antirassismus-Vorgaben hat, hat er sich nur darauf zurückgezogen und gesagt, das passt ja in unser Konzept. Deswegen befürworten wir das, deswegen können wir das nicht sanktionieren. Damit hat er aber sehr klar entgegen seines eigenen Regelwerks gehandelt und es ergeben sich aus meiner Sicht jedenfalls für Folgefälle dann nun die spannenden Fragen, was ist denn, wenn mal eine Situation eintritt, in der Spieler sich auch gegen Rassismus einsetzen, aber wo der DFB vielleicht in eine Situation kommt, wo er sagt, das möchten wir aber, diese Äußerung möchten wir aber nicht. Zum Beispiel wie im Fall Tönnies oder nicht wie im Fall Tönnies, da gab es die Situation ja nicht, aber ein denkbarer Fall Tönnies, wo sich irgendein Funktionär entsprechend rassistisch äußert, würde da der DFB genauso handeln? Und das führt letztlich zu der Überlegung, gibt es hier einen Systemfehler, weil jetzt im Prinzip ein Verband darüber entscheidet, welche Meinungen gut sind und welche Meinungen schlecht sind? Frage in die Runde. Wie seht ihr das?
Ich sehe prinzipiell war das natürlich absolut folgerichtig und jede andere Reaktion mal rein menschlich und moralisch gesprochen wäre natürlich eine Katastrophe gewesen, da jetzt irgendwie Ermittlungen aufzunehmen. In der Tat sehe ich aber auch die Thematik, die wir schon bei den Hopp Sprechgesängen hatten, die Differenzierung. Wer hat das die Meinungsdeutungshoheit, was jetzt strafrechtlich relevant ist, was DFB-Statuten verletzen könnte? Und man begibt sich dann natürlich, wenn man jetzt mündige und demokratisch auf dem Boden der Demokratie stehende Spieler sich wünscht, begibt man sich natürlich in der Tat auf ein gefährliches Terrain, wenn man sagt, Meinung ist dann irgendwie dann doch erwünscht. Aber wo ist es politisches Statement und wo ist es einfach die Äußerung von einem demokratischen Grundkonsens, auf dem wir alle stehen. Das war ja auch so ein bisschen, was Kollegen argumentiert haben, dass man hier gar nicht im Bereich der politischen Äußerung ist, sondern gegen Rassismus zu sein, das hat mit Politik nichts zu tun, sondern das ist allgemeines Ausdruck der Verfassung, auf der wir uns alle bewegen sollten, so dass man da gar nicht erst in den Bereich der Anwendung kommt. Aber klar, was wenn es mal in Richtung DFB geht oder weg vom Rassismus-Thema, sondern hin zur wirklich kritischen Meinungsäußerung mit Vorgängen, Katar-Themen, Bayern München, wird es spannend sein, ob dann auch die Großzügigkeit auf Seiten des DFBs immer noch so vorhanden ist, dass man sagt, also schön, dass wir mündige Spieler haben. Das wird schwer sein, weil das Thema Meinungsäußerung als juristisches Thema brutal schwer ist und immer Abwägungsfragen beinhaltet, die keine klaren, schnellen Antworten liefert.
Ja, die aktuelle politische Diskussion zeigt ja, dass Politik eben doch alles ist und auch die Äußerungen damit politisch sind. Insofern wäre ja die richtige Konsequenz wäre dann gewesen, dass man die Regelung entweder anpasst oder ändert, finde ich. Weil was man jetzt gemacht hat, das führt dazu, dass es im Ergebnis irgendeine Institution beim DFB oder der DFL geben wird, die darüber befinden muss, was ist eine zulässige politische Äußerung, was ist keine politische Äußerung und da eine Wertung vornehmen muss, die im Sport wahrscheinlich so zu treffen sehr schwierig ist mit den Gremien, die es dann gibt. Und insofern sehe ich da einfach dann auch ein Problem, was sich auch auf Kommunikationsebene sehr schwierig darstellen wird.
Wenn man mal noch mal auf die Gründe zurückgeht, wenn der DFB sagt, er möchte jedenfalls das Spiel selbst und sein Umfeld freihalten von solchen Äußerungen, weil das Spiel bleiben soll und nicht die Politik, könnte man da nicht sagen, kann es dem DFB nicht auch egal sein? Also wenn er einerseits den mündigen Spieler fördert, warum soll der mündige Spieler dann nicht auch das die Audience nutzen, um Ungerechtigkeiten oder was auch immer anzusprechen? Und wäre es nicht, wenn überhaupt, nur der Verein, der was dagegen haben könnte? Dann geht es doch ein bisschen in deine Richtung, Henning. Also wenn jetzt eure Spieler jedes Wochenende nach Aktionen zu den Kameras rennen und sich die T-Shirts hochziehen und dann verschiedene Botschaften da verbreiten, würdet ihr dann nicht auch sagen, Jungs, aber das geht so nicht, ihr müsst euch mal aufs Spiel konzentrieren?
Mhm. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich hole ein bisschen weiter aus, um auch nochmal aufzugreifen, was Robert und Christopher eben angesprochen haben. Ich glaube, in diesem Diskurs, wenn ein Spieler, ob vom Werder Bremen oder auch einem anderen Club, die Plattform Fußball nutzt, um für einen verfassungsrechtlichen No-Brainer einzustehen, nämlich dass alle Menschen, unabhängig von Herkunft, von Alter, von Hautfarbe, von Geschlecht, von sexueller Präferenz oder Identität, dass all diese Menschen gleich sind, wenn er dafür einsteht, dann und deswegen sanktioniert werden sollte oder deswegen Gegenwind kommt, dann würden wir als Club, und das würde auch sicherlich jeder andere Club machen, diesem Spieler vorbehaltslos mit allen Mitteln, die wir haben, den Rücken stärken.
Bravo.
Denn ich glaube, das ist die unmissverständliche Haltung von uns, klare Kante gegen Rassismus. Und das ist ja auch etwas, was der Ligaverband insgesamt teilt und für den Wert, wofür er auch einsteht. Ich bin da aber auch bei der Einschätzung von sowohl Robert als auch Christopher, dass Politik und Sport sind halt nicht wie Öl und Wasser. Das mischt sich dann immer ein teilweise. Das lässt sich nicht klar voneinander trennen. Und leider bin ich sag mal, in der Gesetzgebungshistorie des DFB nicht gänzlich bewandert, was damals der Ursprung war, warum man diese, ich sag mal, Neutralitätsklauseln erlassen hat oder warum man daran festhält. Aber ich gebe euch recht, natürlich rüttelt das daran, wenn diese politische Meinungsführhabe dann auf dem Platz stattfindet. Allerdings würde ich sagen, in solchen Fällen ist es ja auch ein ganz normaler Vorgang, dass dann der DFB-Kontrollausschuss diese Sachen bewertet und dann mit Maß und Mitte darüber entscheidet, ob er ein Ermittlungsverfahren aufnimmt oder nicht. Und nicht jeder Regelverstoß landet beim DFB-Kontrollausschuss. Und wir haben auch viele, viele andere sportpolitische Themen, wo dann entsprechend Ermittlungen angestellt werden. Und dann kann man sich mit dem DFB-Kontrollausschuss hinsetzen, die juristischen Argumente austauschen und dann folgt auch keine Sanktion. Also nicht jeder Regelverstoß, der stattfindet, mündet automatisch in einer Sanktionierung von Spielern, Akteuren oder Vereinen. Und ich glaube, dass der DFB da ein vernünftiges Maß und Mitte gefunden hat, mit der gegenwärtigen Situation umzugehen.
Das heißt, wir können dein Statement auch so deuten, dass es bei euch seitens des Clubs keine Vorgaben gegeben hat, an die Spieler etwas zu tun oder zu unterlassen in diesem Kontext.
Also ich stecke nicht in der Kabine drin. Ich weiß nicht, wie auch die gegenwärtige Diskussion aufgegriffen wurde. Aber wir als Club haben die klare Haltung, dass man sich auch gegen Rassismus positionieren kann. Kürzlich wurde bei uns auch oder kursierte wieder das Zitat, dass in a racist society it is not enough to be non-racist, we must be anti-racist. Und ich glaube, diese aktive Teilhabe am Diskurs mit diesem Dagegenstehen, ich glaube, dafür stehen wir als Club auch ein. Und deswegen würden wir den Spielern da auch nicht irgendwelche Grenzen aufzeigen. Denn ich glaube, gerade in diesem spezifischen Themengebiet ist ein aktives Dafürhalten wichtig und auch richtig.
Das, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Also was genau dieses Thema angeht, sind wir uns alle einig, dass solche Aktionen zu befürworten sind. Aber es ist natürlich jetzt denkbar, dass politische Äußerungen kommen im Hinblick auf Homosexualität, im Hinblick auf Frauenfeindlichkeit, im Hinblick auf vielleicht Menschenrechtsverletzungen, sei es in Katar, in China, sonst wo. Also das Ganze kann ja dann auch im Hinblick darauf, dass Spieler unterschiedlichster Nationen in der Bundesliga spielen, oder nicht nur in der Fußball-Bundesliga, sondern auch in anderen Sportarten, kann das ja die erfreuliche Folge haben, dass dort viel Meinungsbildung betrieben wird jetzt. Ich frage mich nur, ob dann dieses Regelwerk und dieses Prozedere, das sich ein Sportverband gegeben hat, dann auf Dauer noch funktionieren kann, weil der Kontrollausschuss wird dann über andere Fälle noch zu befinden haben und wird sich immer schwerer tun, diese Lawine dann noch zu bremsen.
Ja, also da gebe ich dir recht. Okay, man muss ja auch sagen, nicht jeder Regelverstoß auf dem Platz landet sofort dann auch beim DFB-Kontrollausschuss. Das ist ja erstmal primär dann in der Diskretion des Schiedsrichters, das zu ahnden. Und der DFB-Kontrollausschuss guckt dann, ob, ich sag mal, eine grobe Unsportlichkeit am Ende dann vorliegt und ob das noch nachträglich dann geahndet werden müssen. Ob da jetzt eine große Lawine auf den, ich sag mal, Kontrollausschuss zurollt, weiß ich nicht. Aber du hast natürlich vollkommen recht, sollte der Verband mit anderen Meinungskundgaben konfrontiert werden, dann müsste man darüber dann einzelfallbezogen entscheiden. Und sicherlich wird dann auch irgendwann vielleicht der Punkt kommen, wo man dann über die derzeitigen Statuten nachdenken muss, ob die noch zeitgemäß ist. Wollen wir Fußball als neutrale Leinwand haben, auf die jeder projizieren kann, was er möchte? Oder wollen wir, was Sie eingangs erwähnt haben, die mündigen Spieler haben, die uns auch die Plattform nutzen und mit ihren Meinungen konfrontieren und vielleicht auch zum Nachdenken anregen?
Ja, also beides wird wohl nicht funktionieren. Also den mündigen Spieler fordern und ihn dann aber wieder seine Grenzen aufzeigen bei Themen, die vielleicht eben nicht so aktuell sind oder bei denen man nicht sicher sein kann, dass es momentan auch tatsächlich viel, viel Zustimmung gibt, wenn man entsprechend mit so einem Thema umgeht, wie jetzt bei dem Anlass von George Floyd in Minneapolis. Da konnte der DFB sich sicher sein, dass er mit seiner Bewertung viele, viele Freunde bekommt. Das kann natürlich dann, wenn es um Themen wie Katar geht oder so, kann es natürlich wieder ganz anders aussehen. Und insofern ist dann vielleicht tatsächlich mal eine Lösung, die Regelung zu überdenken und vielleicht politische Äußerungen viel freier zuzulassen und möglicherweise nur dort Grenzen zu setzen, wo es ersichtlich um Provokationen geht.
Ja, sicherlich richtig. Entschuldigung, Holger, ich will dir nicht ins Wort fallen, aber nur dazu, ich glaube, die vergangenen Monate haben gezeigt, insbesondere in der Corona-Situation, Die DFL und auch der DFB als Institution, als Verband sind wandlungsfähig und reagieren auf Strömungen und versuchen auch Anpassungen zu machen, wenn diese notwendig sind. Und sollte sich diese Situation jetzt weiter entfalten, bin ich mir auch sicher, dass man dann als Verband darauf reagieren wird.
Ja, und ich meine, du Henning, du hast uns ja die beste Guidance schon mit auf den Weg gegeben, denn du sagtest ganz zu Recht, verfassungsrechtliche No-Brainer dürfen kundgetan werden. Und das ist doch eigentlich eine gute Leitlinie. Ich meine, das Traurige ist doch eigentlich, dass es Rassismus heutzutage überhaupt noch gibt.
Zweifellos. Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, wir kommen zum Thema Gehaltsverzicht und Kurzarbeit. Ich weiß nicht, Henning, ob du den Fall von Sebastian Polter so ein bisschen mitverfolgt hattest vor ein paar Wochen. Da war ja dann plötzlich großer Aufruhr, ob das jetzt ein tatsächlicher Gehaltsverzicht der Spieler war oder ob es nur eine Stundung gab, eine Stundung der Gehälter. Da hatte ja der Anwalt von Sebastian Polter in der Öffentlichkeit Stellung bezogen. Wie war das bei euch? Zum einen, wer war alles von Kurzarbeit betroffen bei euch im Club? Gab es da auch die Frage, wie man es umsetzt im Verhältnis zu den Spielern? Was kannst du dazu berichten?
Genau. Also zur Art und Umfang von Gehaltsverzicht kann ich leider nicht ganz so viel sagen. Es gab auf jeden Fall bei Werder Bremen einen Gehaltsverzicht. Ich glaube auch, dass hier der Profikader in der wirtschaftlich schwierigen Lage die richtige Entscheidung getroffen hat. Zum Glück konnten wir Situationen, wie sie Union Berlin hatte, vermeiden. Ich glaube, wir standen da im vernünftigen Austausch mit den Spielern, insbesondere getrieben durch den Mannschaftsrat. Und ich glaube, am Ende haben wir eine Lösung gefunden, mit der sich alle d'accord erklären konnten. Und haben das auch in eine entsprechende Annex zum Arbeitsvertrag dann gießen können. Und damit haben sich dann beim Elle alle einverstanden erklärt und auch das unterschrieben.
Also bei Union sah das ja am Anfang ein bisschen so aus, als könnte das durch diesen Fall Polter alles aus dem Ruder laufen und die Medienberichterstattung so ein bisschen dominieren. Jetzt im Nachhinein hat wohl der Club doch alles richtig gemacht, indem dieser eine Querulant irgendwie mehr oder weniger aussortiert wurde. Kannst du dir vorstellen, ob ihr da ähnlich agiert hättet, wenn es Querulanten gegeben hätte?
Boah, also das ist eine berechtigte Frage, aber ich glaube, da würde ich mich eher ins Spekulative bewegen. Ja. Ich glaube, letztlich haben wir versucht, alle Akteure ins Boot zu holen und dann haben sich alle am Ende damit auch größtenteils dann irgendwie einverständlich erklärt.
Das ist natürlich der optimale Fall.
Die Relativierung größtenteils war gar nicht nötig. Also alle haben sich entsprechend einverstanden.
Ja. Also so klar ist es, also Querulant, Polter, erstens, so genau kennen wir den Sachverhalt gar nicht. Und im Übrigen hat ein Spieler durchaus das Recht, sich so einer Regelung nicht anzuschließen. Und wir wissen alle nicht, wie diese Vereinbarungen, die eigentlich alle eingehen sollten, zustande gekommen ist. Ich wäre auch vorsichtig damit zu sagen, dass Union da alles richtig gemacht hat. Also den Spieler dann vom Spiel- und Trainingsbetrieb auszuschließen, weil er nicht auf sein Gehalt verzichtet,
ist doch Spielbetrieb nur, ne?
Oder nur Spielbetrieb. Naja, aber immerhin, man hat ihn dort ausgeschlossen, als Sanktion oder Gegenmaßnahme für ein abweichendes Verhalten im Hinblick auf diesen Gehaltsverzicht oder diese Gehaltsstundung. Das war sicherlich nicht zulässig.
Ja, wir hatten ja in der letzten Folge auch ausführlich darüber diskutiert, wie Gehaltsverzicht und Kurzarbeit funktioniert und dass es halt einseitig nie geht, sondern nur einvernehmlich. Eine Frage, Henning, falls du lieber antworten kannst. Du hattest vorhin schon relativ zu Beginn gesagt, ihr habt, und nach deinem Wissen haben das fast alle Vereine gemacht, hinsichtlich der Frage des Beendigungszeitpunktes Ergänzungsvereinbarung geschlossen. Habt ihr das in einem Vertragswerk gemacht, quasi den Komplex Gehaltsverzicht und Vertragsbeendigungszeitpunkt Verlängerung, oder habt ihr das sowohl in den Verhandlungen als auch dann in den Dokumenten entsprechend getrennt?
Das ist tatsächlich getrennt voneinander, weil die Thematik Gehaltsverzicht kam schon relativ früh zu Anfang der Corona-Krise auf, wo man wusste, es ist eine wirtschaftlich enorm bedrohliche Situation, wo man darauf reagieren wollte mit dieser Thematik. Und die Verlängerung der Arbeitspapiere, das hat sich ja erst später quasi ergeben, als man absehen konnte, wie der konkrete Spielplan der Liga nun aussieht. Demnach sind das zwei getrennte Dokumente.
Es gab noch einen vergleichbaren Fall in der dritten Liga.
Bei Union?
Zum Glück nicht, sonst wäre das wahrscheinlich doch anders ausgegangen alles.
Holger, dass du dich mit anderen Clubs noch auskennst, das wundert mich.
Ab und zu guckt Holger über die Grenzen Berlins.
Ja, zum Beispiel, wenn es in Richtung meiner Heimat geht, dritte Liga, SV Waldhof Mannheim, da gab es wohl auch ein, zwei Spieler, die sich nicht einverstanden erklärt hatten, mit den Vorschlägen des Arbeitgebers. Und nach Informationen der Sportbild, also ich nehme meine...
Das Leitmedium,
ich nehme meine Infos auch nicht immer aus erster Hand, sei da auch erheblicher Druck ausgeübt worden. Die Spieler sollten da angeblich innerhalb von 24 Stunden diesem Angebot zustimmen.
In der Berichterstattung hieß es, glaube ich, sogar nur binnen 12 Stunden und tatsächlich waren es dann wohl 24.
Ah, okay.
Oder vielleicht sogar 48. Ja.
Also was Waldhof dann gemacht hat, Waldhof hat die Anfragen der Sportbild genommen und die 1:1 mit Antworten versehen dann veröffentlicht. Also es wurden dann 6 DIN A4 Seiten aus dieser Anfrage mit Antworten. Und da hatten wir uns darüber unterhalten, ob das richtige Vorgehen aus Clubsicht ist in so einem Fall. Aus meiner Sicht würde ich da nicht so umfangreich berichten wollen einfach.
Zweifellos. Ich muss gestehen, ich bin mit dem Sachverhalt nicht so gänzlich vertraut. Demnach würde ich das, glaube ich, dann auch eher in die Runde weitergeben.
Ja, es ging Holger eigentlich jetzt einfach um die grundsätzliche Herangehensweise, ein erstmal über ein Medium herangetragenen Sachverhalt quasi die Deutungshoheit in die Hand zu nehmen und dann Tatsachen zu schaffen. Also grundsätzlich ist, ich meine, aus journalistischer Sicht hat die Sportbild das gemacht, was Verdachtsberichterstattung ist. Sprich, sie müssen, wenn sie... Verdachtsberichterstattung heißt ja nicht nur immer strafrechtlich relevante Vorgänge, einfach Vorgänge, die vielleicht ein schlechtes Bild werfen auf bestimmte Handlungen in der Vergangenheit, dass man dort dem, über den man dann nachteilig berichtet, die Möglichkeit gibt, dort zur Stellung zu nehmen, mit auch relativ kurzen Fristen. Und ich finde es jetzt prinzipiell erstmal keine grundsätzlich falsche Herangehensweise, dass man sagt, also wir vermuten hier eine aufgrund der Fragestellung tendenziöse Berichterstattung. Wir erkennen anhand der Fragemuster, in welche Richtung das gehen soll, dass wir jetzt quasi der Sportbild den Ball aus der Hand nehmen und quasi selber den Elfmeter verwandeln und sagen, also so sind die Fakten aus unserer Sicht. Und das entzieht natürlich zu einem gewissen Grad schon dem Medium irgendwie so den Informationswert und die Bombe, mit der sie da vermeintlich in der Hand haben, um das irgendwie das Thema zu bedienen. Wenn man das clever juristisch geschult und mit der entsprechenden PR-Abteilung abgestimmt macht, finde ich das durchaus zum Teil gangbaren Weg. Ich fand jetzt auch die Stellungnahme jetzt nicht relativ neutral gehalten. Also du hattest ja zu Recht gesagt, man muss sich vorsehen, dass man da nicht in Wertungen und in Meinungen verfällt, sondern wirklich ganz schlicht und sauber die Fragen beantwortet und vielleicht auch noch ein bisschen mehr zu dem Thema erzählt, als das, was in den Fragen angedeutet und dann abgefragt werden soll. Also insofern kann das schon möglich ein Weg sein.
Ich hatte mich eben gefragt, was der Verein für Vorteile davon hat, wenn er diese kompletten Fragen veröffentlicht mit Antworten, wenn es darin zum Teil um Themen geht, wie dass dem sportlichen Leiter vorgeworfen wird, dass er die Räume der Mitarbeiter durchsucht hätte. Da kann man doch niemals gewinnen bei solchen
Themen. Aber die Frage kommt ja und die berichtet, du willst halt, jemand wird die Geschichte erzählen und Waldhof hat die Geschichte jetzt aus seiner Sicht erzählt und damit der Sportbild die Möglichkeit genommen, das in eine Richtung zu drehen, die ihnen dann vielleicht nicht mehr die Möglichkeit gibt. Du kannst dann halt nur noch reagieren. So agieren sie
hat birgt Risiken, weil du natürlich das Ding an die Öffentlichkeit bringst, aber dass das in irgendeiner Form den Weg in die Öffentlichkeit gefunden hätte, war aufgrund der Anfrage relativ klar. Also das war ja irgendwie dann doch erwartbar.
Henning, dazu vielleicht noch, habt ihr da Regeln im Umgang mit Presseanfragen, mit denen du direkt befasst bist?
Prinzipiell laufen die Presseanfragen über unsere Kommunikationsabteilung und die werden da dann gebündelt, kanalisiert, beantwortet oder gegebenenfalls weitergereicht. Wenn zum Beispiel juristischer Beratungsbedarf da ist, dann werde ich entsprechend mit eingebunden. Aber da arbeitet ein großes Team von sehr versierten Leuten, die meistens das dann auch entsprechend dann autark bearbeiten können. Mhm. Aber zum Beispiel, um das Thema wieder aufzugreifen, in der Sache Polizeikosten, freilich, ne, da stand man natürlich im engen Austausch, hat dann erklärt, was ein Instanzenzug ist und guckt, dass die Pressemeldung da auch, ich sag mal, den Sachverhalt vernünftig juristisch wiedergibt. Und das sind immer wiederkehrende Themen, wo wir dann eingebunden werden.
Was geschieht denn eigentlich, wenn die Corona-Zeit mal vorbei ist? Ja, gerade jetzt mit Blick auf die finanzielle Schieflage, in die viele Vereine geraten sind. Habt ihr euch mit dem Thema 50+1 mal näher auseinandergesetzt?
Ich gehe mal schon mal ein leichtes kleines Thema zum Ende.
Aber jetzt doch vielleicht konkreter. Also 50+1 fiel ja jetzt immer häufiger in der Presse. Ich glaube auch von Vereinsseite aus wurde das Thema öfter genannt, dass man da jetzt nicht mehr so einfach drum rumkommt. Gibt es da für Werder schon irgendwie eine Marschrichtung?
Naja, allgemein kann man ja zu 50+1 sagen, es macht die Suche nach Investoren natürlich schwieriger, wenn man sagt, du hast die Möglichkeit, Anteile an einem Club zu kaufen oder zu erwerben, aber du hast nicht die Möglichkeit, eine Mehrheit dann letztendlich in der Entscheidungsfindung zu generieren. Und ich glaube, das schreckt manche Kapitalgeber dann entsprechend ab. Persönlich halte ich an die Regelung trotzdem für sinnvoll und das ist auch eine Haltung, die Werder Bremen vorbehaltslos teilt oder auch für sich einnimmt, dass 50+1 eine, ich sag mal, sehr, sehr vernünftige Ausgestaltung ist, an der festzuhalten ist. Ich glaube, in einer Welt, in der wir uns alles aussuchen könnten, würden wir, was 50+1 angeht, dann konsequent für alle Clubs anwenden wollen. Ich glaube, im Englischen gibt es den schönen Begriff Leveled Playing Field, also dass quasi alle die gleichen Voraussetzungen haben. Man kann ja entsprechende Ausnahmeanträge zu 50+1 stellen. In den Genuss kommen manche Clubs und kommen dann natürlich auch ein anderes Finanzpolster, um durch die gegenwärtige Krise zu kommen oder auch um Einnahmeausfälle, die jetzt vielleicht nicht Corona-bedingt sind, aufzufallen, wenn man einen Transfer in Sand setzt oder was auch immer. Ich glaube, da haben andere Clubs einfach ein anderes Polster, als es jetzt zum Beispiel ein Werder Bremen hat. Und genau, also um dann zum Ausgangspunkt zurückzukommen, ich glaube, würde man 50+1 konsequent anwenden, dann wäre da ein größeres Maß an Fairness vielleicht hergestellt.
Ja, wobei, also im internationalen Vergleich würde man dann ja doch finanziell deutlich hinterherhinken weiterhin. Also in der Premier League gibt es keine 50+1, da ist genug Kapital da, um jedenfalls im internationalen Vergleich dann doch inzwischen das sportliche Geschehen zu diktieren. Und auch national, Bayern München ist jetzt zum 8. Mal deutscher Meister geworden. Bayern München kann man sicherlich nicht vorwerfen, dass sie 50+1 Regelungen umgeht. Aber der finanzielle Vorsprung ist inzwischen so groß, dass wohl auf absehbare Zeit kein deutscher Verein oder kaum ein deutscher Verein dann noch irgendwie wird mithalten können. Die Eintönigkeit der Liga wird beklagt. Ist es nicht dann doch eine Überlegung wert, über 50+1 zu diskutieren und jedenfalls den Vereinen die Möglichkeiten zu eröffnen, Investoren reinzuholen, das System für Investoren attraktiv zu machen und dann letztlich aber die Verantwortung, dass da ein Investor hereingeholt wird, der eben auch zum Wohle des Vereins agiert, dann bei den Vereinen liegt. Also es gibt ja Modelle, in England kann man ja nicht sagen, dass die Modelle nicht funktioniert haben.
Ja, da hast du zweifellos recht. Als ich über Integrität des Wettbewerbs und Fairness gesprochen habe, habe ich mich tatsächlich hier auf, ich sag mal, die Bundesliga und die zweite Bundesliga bezogen. dass da alle Clubs mit den gleichen Startvoraussetzungen spielen. Du sprichst natürlich einen wichtigen Punkt an. Ich meine, die Kapitalausstattung eines Clubs ist, hat eine große Konnexität zum sportlichen Erfolg. Da gibt es genügend Erhebungen drüber. Oder es kann man auch einfach einen Blick auf die Teilnehmer der Champions League, in welcher Form dann noch die Durchmischung stattfindet, kann man da zweifellos ablesen. Persönlich stelle ich mir die Frage, ob jetzt 50 plus 1 die einzige Stellschraube ist, an der man drehen kann. Denn Clubs ist es ja in der Tat unbenommen, noch einen Investor zu suchen, der sich halt auf eine Minderheitsbeteiligung dann einlassen müsste. Aber zweifellos ist es auch so, dass wenn wir 10% unserer Anteile an einen Investor verkaufen würden, würden wir weitaus weniger Geld generieren als, ich sag mal, ein Markengigant wie Bayern München. Also weiß ich jetzt nicht, ob die Aufweichung von 50 plus 1 dieses Problem konsequent beseitigen würde. Ich glaube, wie gesagt, es gibt noch andere Stellschrauben, wenn man zum Beispiel über die Verteilung von Fernsehgeldern redet oder die Durchlässigkeit im internationalen Wettbewerb, die Partizipationsrechte. Ich glaube, da gibt es noch andere Möglichkeiten, wie man Clubs am Revenue Stream irgendwie besser beteiligen könnte, um da ein größeres Maß an Chancengleichheit herzustellen. Also ich glaube, die Diskussion um 50 plus 1 ist konsequent, sie ist sehr anlassbezogen und deshalb auch irgendwie richtig. Nichtsdestoweniger, es ist, glaube ich, zu verkürzt, sich nur darauf zu stoßen. Denn ich glaube, es gibt, wie gesagt, andere Möglichkeiten, auch noch für einen konsequenten und integren Wettbewerb zu sorgen.
Gibt es eine Diskussion in der Liga über diese anderen Möglichkeiten?
Ich glaube, das ist ein fortwährender Diskurs. Der ist jetzt nicht Corona-bedingt neu. Darüber wird konsequent diskutiert. Man hat bisher aber, glaube ich, keinen Konsens für eine Abweichung vom derzeitigen Modell. Bisher hat sich keine andere Denkschule durchsetzen können.
Aber Corona hat da ja eine ganz andere Fahrt und Dynamik reingebracht. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen für den Profifußball, was sich nach Corona ändern sollte?
Ich glaube, es wäre wichtiger, und das klingt jetzt wie so ein Spruch, den ich aus einer Pralinenpackung ablese, aber tatsächlich, dass der Fußball wieder so ein bisschen näher an die Menschen rückt. Ich habe die Diskussion um die Wiedereröffnung der Bundesliga oder die Wiederaufnahme des Spielbetriebs, hat mich schon überrascht, wie viel Gegenwind da den Profiklubs entgegengeschlagen ist. Vielleicht hat man da gewisse Entwicklungen, die es in der Vergangenheit gegeben hat, vielleicht gewisse Entfremdungen, die es von der Fanseite gegeben hat, übersehen, weil man sich in diesem Karussell immer weiter gedreht hat. Und vielleicht war die Corona-Krise, so schlimm sie sich auf alle Lebensbereiche niedergeschlagen hat, vielleicht doch ein ganz guter Anlass, einmal innezuhalten und darüber nachzudenken und zu gucken, ob man diese Tendenzen wieder mehr zum Fan, zum lokalen ansässigen Fan, wie auch immer, steuern kann und für den Fußball da ein bisschen einsteht, den wir ja eigentlich auch alle lieben und den alle gern haben.
Prima Schlusswort.
Schönes Schlusswort, ja.
Klang jetzt auch wie aus der Pralinenpackung.
Nee, wunderbar.
Das war ein sehr schönes Schlusswort.
Ja. Ja, nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns einen Einblick zu geben. Wie gesagt, ich fand es super interessant und ist jetzt auch ein bisschen länger geworden als geplant, aber hat Spaß gemacht und war auf jeden Fall extrem spannend und wir haben viel mitgenommen und
Wir können dir jetzt nur ein erfolgreiches Finish wünschen jetzt, die letzten beiden Partien, dass ihr die erfolgreich meistert. Also ich denke, ihr habt das machbare Restprogramm im Vergleich zu Düsseldorf. Mal gucken, ob ihr das nutzt.
Ja, vielen Dank. Ich nehme alles Daumen drücken, was ich kriegen kann, nehme ich gerne mit und hoffen wir mal, dass es in 2 Wochen dann auch positiv oder eine positive Wendung für uns nehmen kann.
Also ich glaube, 8 Daumen sind schon mal gedrückt.
Gut, auf jeden Fall.
Alles klar.
Vielen herzlichen Dank. Jetzt wissen wir auch zum Protokoll sozusagen, wo die Affinitäten da in welche Richtung liegen.
Genau. Also,
mit einem freundlichen Fingerzeig nach Düsseldorf.
Rauten-Fans halten sowieso immer zusammen.
Sehr, sehr gut. Ja, dann herzlichen Dank für die Einladung. Es hat wirklich viel Spaß gemacht und ich finde es gut, dass ihr diese Nische besetzt habt hier im Podcast-Markt und ich freue mich auch auf viele, viele weitere Folgen von Liebling Bossmann.
Dankeschön.
Die wird vielen Dank geben.
Danke dir. Ja.
Wir haben auch eine Podcast-Empfehlung für euch. Der Schlüsselspieler-Podcast von Phil Tagscherer hatte in seiner letzten Folge
den Waldhofspieler Michael Schulz zu Gast. Und Michael Schulz berichtet über die Zeit und aus der Sicht eines Spielers während der Corona-Krise. Absolut hörenswert, uneingeschränkte Empfehlung.
Und im Übrigen freuen wir uns, wenn ihr uns folgt über unser Twitter-Handle @liebling_bossmann und über unseren Instagram-Channel. Da haben wir momentan erst ein Foto, aber das werden jetzt mehrere werden. Liebling_bossmann.
Ja, das war die zweite Folge von Liebling Bossmann. Wie immer freuen wir uns über zahlreiches Feedback und Anregungen, Fragen. Die nächste Folge kommt bestimmt. Wir probieren den Taktung jetzt höher zu haben als letztes Mal angekündigt und beobachten natürlich, was so aktuell passiert in der Sportwelt. Und dann hören wir uns sicherlich wieder. Ciao.
Ciao. Tschüss.
Tschüss zusammen.